Stell dir vor, der Raum wird dunkel. Der Vorhang zieht sich zurück. Kein Popcorn-Gewitter, kein 7.1-Wumms. Nur du, ein flackerndes Bild und die Magie des Unbekannten. Willkommen im Programmkino. Hier läuft kein Marvel-Marathon. Hier laufen Geschichten. Filme, die nicht schreien, sondern flüstern. Die dich nicht überrollen, sondern berühren. Aber genau das ist es. Programmkino ist kein Kino für die Masse. Es ist Kino für die Seele. Für Menschen, die noch wissen, wie Zelluloid riecht. Die nach dem Film nicht rennen, sondern sitzen bleiben. Nachdenken. Nicken. Natürlich, manchmal fragt man sich, war das Kunst? Oder war das einfach nur sehr langsam geschnittenes Gemüse in Nahaufnahme? Aber hey, genau dafür lieben wir es. Für das Unfertige, für das Echte. Und ganz ehrlich, wenn du einmal bei 14 Grad Raumtemperatur mit Rotweinflecken auf dem Kinosessel einen ungarischen Experimentalfilm gesehen hast, der komplett rückwärts erzählt wird, dann weißt du, das ist Programmkino. So haben es mir zumindest die Jungs erzählt, als sie das erste Mal über Programmkinos gesprochen haben.
Erinner dich, wie's früher bei dir war, die ersten Male in Gedanken klar. Ihr Retropheten, erhebt euer Glas in Some City, yes, Some City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro-nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Start in Some City.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Some City Podcast Universum. An diesem wunderbaren Samstag, wir schwitzen, wir gehen ein. Ich habe gerade ein Eis gegessen, das ist mir in der Hand beim Essen weggeschmolzen. Aber
so war das so
für diesen,
war das so ein Cola-Eis?
Nee, es war so ein Meloneis, diese für Kinder. Und da haben wir uns diesen wunderbaren Tag natürlich ausgesucht, um diese Aufnahme zu machen, denn es ist eine Riesenehre. Aber dazu kommen wir gleich. Als erstes, Adi,
Moritz,
wie geht's dir?
Ja, am liebsten gut. Also tatsächlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir schreiben den 28.06.2025. Es ist warm, die Suppe läuft in alle Ritzen. Aber ja. Wir haben heute tatsächlich die wunderbare Ehre, und das ist uns wirklich eine riesen Ehre. Wir sind heute mit dem lieben Torben und dem lieben Monty vom Podcast Alle 42 Kultfilme oder jetzt Kultfilm-Azubis zusammen mit dem wundervollen Thema Programmkino. Und bevor wir da einsteigen, die Ehre gebührt sich sonst wie auch immer. Mir gegenüber sitzt zum einen der wunderschöne Moritz, Moritz, die Hamburger Landluftlegende, Fensterbauer wider Willen und Podcast-Partner seit Stunde 1. Schön, dass du mir heute gegenüber sitzt.
Vielen lieben Dank, lieber Adi. Und mir gegenüber sitzt natürlich auch der wunderbare Adi, aus Baden-Württemberg stammt, beglatzt. Heute, ich glaube, wirklich sehr schweißnass im Garten beim Rasenmähen gewesen. Aber dennoch gestylt vor der Kamera. Hallo Adi.
Hi. Und wie wir es gerade erwähnt haben, dann sitzt uns zum einen gegenüber der liebe Torben. Torben Sterner, Jahrgang 1983. Du kommst aus Hamburg, bist Schauspieler, Hörbuchsprecher, Moderator und Podcaster. Multitalent, wie wir erfahren haben. Du kannst auf Stelzen laufen. Und das ist jetzt kein Witz tatsächlich, bekannt aus vielen Podcasten, Live-Auftritten. Du hast uns zum Beispiel gerade erzählt, nach dieser Aufnahme geht's für dich auf ein Schiff.
Ja, das stimmt. Muss eine Hafenrundfahrt moderieren.
Nüt. Oh. Du selbst nennst...
Zur linken Seite sehen Sie Wasser, zur rechten Seite sehen Sie Wasser.
Genau. Und wenn Sie gerade ausgucken, Container.
Ja, so sieht's aus.
Und
da hinten Brackwasser.
Ja. Und mit uns gegenüber sitzt dann auch dein Podcast-Co-Host, der liebe Monty Arnold, Jahrgang 67. Monty, du kommst auch aus Hamburg. Dich kennen vielleicht die einen oder anderen aus den Comedy-Formaten der 90er. Quatsch Comedy Club ist da sowas. Du warst aber auch als Schauspieler zum Beispiel auch bei Der bewegte Mann mit dabei.
Naja, das war eine Selbstdarstellung. Da musste ich in dem Sinne nicht schauspielern, sondern wenn das jemanden interessiert, also in dem Comic, in der Buchvorlage zu diesem Film gab es da einen Transvestiten, eine Transe, wie es dann immer so schön bei uns in der Subkultur hieß. Und man war dann der Meinung, das ist nun 10 Jahre nachdem das Buch herauskam, als dann der Film entstand, ein kleines bisschen aus der Mode gekommen und man hat dann einen Comedian der Stunde sich selbst spielen lassen und das war ich.
Kurz nochmal zu dir, was ja auch super spannend ist, du bist auch hauptberuflich in der Sprecher- und Szene unterwegs, also du bist Synchron- und Hörspielsprecher und du bist aber auch die Station Voice für die, die vielleicht sagen so, Moment, die Stimme kommt mir bekannt vor von Ups, die Pannenshow.
Nein, das ist nicht die Station Voice, das ist einfach die Stimme des Kommentators. Und was ich dann immer gleich mich beeile hinzuzufügen, was ich fast noch wichtiger finde, ich habe diesen Unsinn auch geschrieben, ich habe ihn auch verzapft. Oh. Weil es gibt eine ganze Reihe ziemlich guter Sprecher. Also wenn man jetzt alle guten Sprecher, die es bei uns gibt, so in einen Raum packt, dann gehe ich da ziemlich unter. Bei den guten Autoren sieht es dann schon ganz anders aus. Ja, ja.
Was in dem Zusammenhang noch zu erwähnen sei, Monty, du bist aber auch Dozent für Musical-Geschichte und du bist auch Filmhistoriker und das kommt ja dann auch quasi so, passt ja dann auch in euer Format, den Podcast, den ihr im 2024 im Sommer gestartet habt. Möchtet ihr dazu nochmal kurz was erzählen? Also er schimpft sich ja alle 42 Kultfilme und seit Staffel 2 jetzt die Kultfilm-Azubis.
Ich mach kurz so einen kleinen Eintrag zum Mitschreiben und dann kann Torben das emotional mit seiner schönen, warmen Whisky-Stimme verständlich machen. Alle 42 Kultfilme, das basiert auf der Idee, dass nicht alle Filme, die irgendjemand mag, gleich ein Kultfilm sind. Der Begriff ist zu einer Zeit entstanden, als man, wenn man einen Film kultisch feiern wollte, musste man sich informieren, wo kann man den überhaupt sehen. Meistens waren die dann ja auch schon was älter. Dann brauchte man die Programmkinos. Insofern sind wir ganz gut schon im Thema drin, weil in Programmkinos eben nicht die aktuellen Sachen laufen, sondern ein jeweils vor Ort kuratiertes Spezialprogramm. Und dann hatte man gehört von einem Film wie Finsterer Stern, Dark Star, dem ersten Film von John Carpenter. Torben liebt ihn sehr. Aber es ist nur ein Beispiel, das ich jetzt erfinde. Und dann wollte man wissen, wovon reden denn meine drei Lieblingskegelbrüder? Und dann ging man hin und hat sich den irgendwie verschafft. Das bringt es mit sich, dass der Kultfilm als Kulturphänomen eigentlich heute gar nicht mehr existiert. Also die alten existieren weiter. Das sind eben diese 42, auf die wir uns verständigt haben. Wie wir auf diese Auswahl kommen, wird auch schön erklärt in unserer Erklärbären Folge 0. Deswegen muss ich das jetzt nicht so ausbreiten. Aber
findet ihr da auf jeden gesagt, Fall bei uns auch in den Shownotes.
Na, schon sehr mal
an der
schön.
Stelle das zu erwähnen.
Und dann habe ich gesagt, so, das sind die Filme, die wirklich Kultfilme sind. So wie der Weiße Hai ein Blockbuster war und der erste, glaube ich, den man so genannt hat. Aber nicht jeder Film, in dem Superhelden auftauchen, ist dann gleich ein Blockbuster, weil ich diese Verfremdung und diesen Missbrauch von Wörtern, die einfach falsch angewendet werden, nicht mag. Das ist der kleine Historiker in mir. Will ich da ein bisschen strenger sein, aber der Podcast hat auf diese Weise auch so ein bisschen eine Oberflächenspannung. Und nun sind wir in die Staffel 2 eingebogen und jetzt können wir über die Filme sprechen, wo doch eine größere Zahl von Leuten sagt, also für mich ist das auch Kult. Und wir kommen dann zu einem Repertoire, das etwas volkstümlicher ist und bleiben aber genauso sorgfältig und streng in unserer Aufbereitung dieser einzelnen Titel, wie wir das vorher auch gewesen sind. So, Torben, jetzt kannst du noch ein paar freundliche Dinge zu dem Thema sagen, nachdem ich so streng das Konzept erklärt habe.
Na, wir hatten uns damals, als ich war bei Monty ein wenig in der, war mein Sprechercoach, weil ich mich ein bisschen weiterbilden wollte und dann haben wir halt abends an dem einen oder anderen Abend bei einem netten Getränk halt immer über Filme gequatscht, weil das halt unser großes Interesse ist. Und ich bin ja Mainstreamer, also ich mag das Kino an sich auch von heute, obwohl es eigentlich immer schlimmer wird. Aber ich wollte mich schon immer mit dem alten Film beschäftigen, mit den alten Schinken. Und wusste aber nicht so recht, wo ich da anfangen sollte. Ich meine, wo fängt man an? In den 20ern, in den 40ern, mit dem Film Noir, mit den großen Klassikern der 50er. Ich hatte gar keinen roten Faden. Und dann habe ich mich darüber mit Monty unterhalten und dann irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, lass uns doch da einfach einen Podcast draus machen. Und so war ich dann endlich, in Anführungsstrichen, gezwungen, was ich auch wollte, dann mich mit den älteren Filmen zu beschäftigen. Und wir hatten dann unser Rahmenprogramm mit diesen 42 Kultfilmen. Und das war meine Tür, meine Pforte in die Filmgeschichte, die mir bis jetzt großen Spaß macht. Ich viel, viel gelernt habe schon, viel Wunderbares sehen durfte, auch viel Schreckliches, was ich nicht mehr aus dem Kopf kriege.
Aber nicht viel aber Schreckliches, ab und zu mal was Schreckliches.
Ab und zu ist da schon was
beschissen. Wie zum Beispiel Dark Star von John Carpenter.
Naja. Na, genau, aber das ist dann, wie gesagt, dann jetzt die Möglichkeit, sich endlich mal mit dem alten Film zu beschäftigen, was mir viel Spaß und viel Freude macht. Na, das jetzt auch noch in dem Rahmen des Podcastes ist natürlich noch besser. Macht Spaß.
Super, sehr, sehr spannend. Und an der Stelle, wie gesagt, auch von Moritz und mir und stellvertretend für Steffen, unserem dritten Host im Bunde, der Umzugsthemen hat.
Ja.
Schön, dass ihr heute da seid. Nochmal kurz, wir beim Some City Podcast, wir sind ja der retrospektive Podcast, wenn es um die vielen ersten Male geht. Das heißt, wir versuchen ja mal so zu beleuchten, wo kommt's her, wie hat's angefangen und wie sind wir damit das erste Mal in Berührung gekommen. Und da an der Stelle, lass uns doch nochmal, Moritz, an der Stelle kurz einsteigen. Wir hatten zwar schon mal in einer der allerersten Folgen generell das Thema Kino besprochen, aber um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer abzufangen, gehen wir nochmal auf die Geschichte ein, um den lieben Steffen da zu beruhigen.
Ganz kurz und knapp aber bitte, denn wir haben heute noch ein bisschen was vor. 1885 von den Brüdern Lumière erfunden, das Kino. Damals wurde halt doch nach dem Theater sozusagen Kunst dargestellt, filmisch. Auch als Stummfilm mit Musik untermalt oder einem Live-Orchester, das da halt vorsaß. Bis es dann nachher sozusagen in die großen Theater umzog. Früher aber noch ein Wanderkino in dem Sinne. Damit sind sie rumgezogen. Und 1896 zum Beispiel das erste in Deutschland öffnete Kino in Berlin, das als Lichtspielhaus sozusagen eröffnet wurde. Und dann ging es halt mit den Tonfilmen ab 1920 sozusagen los.
Nein, Entschuldigung. 27, ja. Ein erster Versuch, der war so aufsehenerregend, dass dann alle sagten, wir wollen das einführen. Und dann ist es 29, 30 losgegangen. Das ist dann doch sehr viel später als 20. Nicht böse sein.
Ab 1920, wiederhole ich nochmal, ging es dann los, dass sie Tonfilme...
Eben nicht.
Okay. Wenn wir es genau nehmen, ab 1927 haben sie es probiert einzuführen, ab den 30ern ging es dann wirklich erst los, danke Monty, und ja, bis heute ziehen sich sozusagen die Kinos weltweit und begeistern die Leute.
Und an der Stelle und jetzt mach ich den Steffen, ich stelle mir jetzt selbst eine Frage, oder Moritz, magst du mir die Frage stellen?
Wo ist der popkulturelle Ursprung vom Kino?
Nein, ich will zu. Adi, gibt es denn auch einen popkulturellen Ursprung zum Thema Programmkino?
Adi, gibt es denn auch einen popkulturellen Ursprung zum Thema Programmkino?
Tatsächlich, den gibt es, mit meinem Laienverständnis, was ich im Zuge der Recherche herausgefunden habe. Also, du hast es ja gut zusammengefasst, ne? Wir hatten die Entstehung des ersten Kinos, Brüder Lumière, so, dann gab es die ersten Stummfilme, dann hat es 10 Jahre gedauert, bis dann die ersten Audiofilme kamen, dann hatten wir 1930 die Hochphase, dann wurde das Ganze quasi verkommerzialisiert. Es gab halt weltweit dann die ersten richtigen Lichtspielhäuser. Und dann kam tatsächlich 1950, also kam das Fernsehen. Und mit dem Mainstream-Fernsehen oder das Fernsehen, wie das es dann in die Haushalte geschafft hat, ist natürlich eine Sache passiert. Die Kinos sind ausgestorben. Man spricht dann auch quasi ab den 1960er Jahren vom großen Kinosterben, ja, weil halt dadurch, dass überall jeder zu Hause eine Flimmerkiste hatte, sind die Leute weniger rausgegangen. Und im Zuge des großen Kinosterbens, sagt man so, ist die popkulturelle Ursprungsquelle der sogenannten Programmkinos. Und jetzt muss man zusammen eine Sache wissen und die Frage, Torben Monti, könnt ihr die gerne beantworten, was ist denn überhaupt der Unterschied von einem Programmkino im Vergleich zum Mainstream-Kino?
Im Programmkino, wie schon erwähnt, können die Kinobetreiber selber sich aussuchen, was sie zeigen wollen. Und der Witz ist dann, wenn man jetzt den aktuellen Marvel-Film sehen will, geht man da nicht hin. Da geht man dann in ein schönes Cinemax oder Multiplex oder wie sie dann so heißen. Und im Programmkino kann man sich das, was früher das Fernsehen auch geleistet hat, was das Fernsehen heute nicht mehr leistet, wodurch die Programmkinos vielleicht noch ein bisschen wichtiger geworden sind für die, die es mögen. Da kann man sich dann zum Beispiel mal eine Reihe angucken mit den Filmen von Rita Tushingham oder eine Cecil B. DeMille-Retrospektive oder mal einen Hitchcock oder was man hätte machen können, das haben bestimmt auch einige getan, als Tobey Maguire den Spider-Man zum ersten Mal gespielt hat, dann hat bestimmt das ein oder andere Programmkino die 1977er-Version mit Nicholas Hammond gezeigt, der Spinnenmensch, und solche Dinge können da passieren. Und um nur den kleinen Bogen schon mal zu schlagen, um die Leine schon mal auszuwerfen, als Torben und ich uns an dem Punkt befanden, den er vorhin beschrieben hat, dass wir sagten, lass uns doch einen Podcast machen, begab es sich in jenen Tagen, da wird Torben gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, dass der Gründer des, wenn ich richtig informiert bin, ersten Hamburger Programmkinos, Abaton, er hat diesen Namen übrigens gewählt, damit sie im Alphabet immer schön vorne sind, wenn die Kinos dann mehr werden.
Kombiniere.
Der gute Werner Grassmann, den ich sehr geliebt habe, er sah übrigens genauso aus wie Richard Widmark, wenn das jemand googeln möchte. Der ist im sehr, sehr hohen Alter gestorben und es gab dann im Abaton Kino eine Gedenkveranstaltung, eine relativ kleine hanseatische Feier, zu der ich auch zu meiner großen Freude eingeladen war. Da habe ich Torben mitgenommen, dann haben wir uns da einfach so aufgehalten. Dann hieß es plötzlich, jetzt gibt es in den beiden Vorführräumen, die wir hier haben, je einen Film zu sehen. Nämlich im großen Haus gab es dann, glaube ich, Harold and Maude, weil dieser Film als in seiner Eigenschaft als Kultfilm, der dann von einem studentischen Publikum an der kommerziellen Reklame vorbei sehr frequentiert wurde. So hat sich das Abaton-Kino, als es durch eine schwere Zeit ging in den 70er Jahren, sanieren können mit diesem Film. Deswegen ist der Film für die Geschichte des Kinos Abaton wichtig gewesen und sie haben ihn an dem Abend dann nochmal gezeigt. Und im kleinen Haus lief der Lieblingsfilm von Werner Grassmann, der auch einer meiner Lieblingsfilme ist und es gibt überhaupt keinen komischeren. Der heißt Sein oder Nichtsein, ist aus den frühen 40ern, 42, glaube ich, von Ernst Lubitsch gedreht worden. Und ich wäre so gerne in diesen Film gegangen und hätte den mal im Kino gesehen. Aber die Pflicht rief, ich habe dann zu Torben gesagt, das ist eine schöne Gelegenheit für uns, um uns einen der Kultfilme, die wir auch besprechen wollen, jetzt A, gemeinsam und B, sogar im Kino anzuschauen. Und so wurde dann Harold and Maude, während nebenan was viel Geileres lief, wie ich sofort einräume, und das war mir auch bewusst, wurde dann aber der erste Film, den wir uns gemeinsam im Rahmen unserer Podcast-Bestrebungen ansahen. Und den kannte ich zwar schon, aber das sei bei der Gelegenheit auch gesagt, ich finde es immer wichtig, dass sowohl Torben als auch ich, wenn wir einen Film schon kennen, über den wir sprechen, sehen wir uns den natürlich nochmal frisch und munter an, bevor wir ihn dann im Podcast besprechen.
Torben, wie würdest du denn jetzt für den nicht, ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch an, aber für den nicht kinogebildeten kulturellen Mensch so eine ganz einfache, verständliche Unterscheidung machen oder beschreiben?
Vom Mainstream-Kino zum Programmkino. Mhm. Na gut, das Mainstream-Kino ist halt das moderne, das aktuelle Kino, ne? Also die werden groß, die großen Multiplex-Kinos haben ja Verträge mit den Verleihern, was sie zeigen müssen, wie oft sie es zeigen und. Und das Programmkino ist halt meistens noch in privater Hand. Das ist das eine. Und dann kann sich der ja, der Kinobetreiber quasi austoben, wie er möchte. Er kann zeigen, was er will. Es können externe Leute kommen, sagen, ich habe ja ein Kinoprojekt oder ich habe eine kleine Kinoreihe, die ich gern zeigen würde. Kann ich das bei euch machen? Kann man darüber sprechen? Es ist ja auch das Arthouse-Kino, das Independent-Kino, Avantgarde und so. Es ist sehr künstlerisch. Es ist manchmal sehr lokal, ne, dass lokale Studentenfilme gezeigt werden, kleinere Projekte. Es ist sehr künstlerisch. Dann gibt es vielleicht noch Gesprächsrunden, vielleicht mit dem Regisseur, mit einer Einführung durch den Kinobetreiber und. Also es ist sehr viel persönlicher, künstlerischer und man kann sich da viel Schönes ansehen. Man kann sich weiterbilden. Es ist natürlich auch eine Bildungsfrage. Und das geht im Mainstream-Kino natürlich nicht, ne, wenn da nur Marvel läuft oder halt nur groß Hollywood vertreten ist. Also jetzt in den großen Multiplex-Kinos hier in Hamburg wirst du keinen alten Hitchcock sehen können. Ja. Ne, obwohl jetzt die großen
Kinos... Zu hohen Feiertagen machen sie das manchmal.
Es gibt jetzt so eine kleine Reihe, das ist so aus Corona mitgenommen. Ich glaube, das ist so wenn ich mich ganz krampfhaft erinnern müsste, vielleicht das Einzige, was Corona positiv hervorgebracht hat, dass die großen Kinos auch noch mal ein paar Klassiker zeigen. Jetzt, also damals noch ein bisschen mehr, als Corona aufhörte, weil keine Filme nachkamen, haben sie ältere Filme gezeigt und dann konnte ich auch mal Der Weiße Hai im Kino sehen oder meinen Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme, E.T. mal im Kino sehen oder Shining mal im Kino sehen. Und das sind natürlich dann Erlebnisse, die sind einfach grandios. Und das so einmal im Monat zeigen sie jetzt einen Klassiker, aber das hast du natürlich im Programmkino öfter. Ja, also jetzt alleine jetzt bei uns hier in Hamburg im Metropolis, allein jetzt im Juli zeigen die Schweigen der Lämmer, Shining, Stand By Me, Rosemary's Baby. Oh. Also die geilen Sachen kann man sich dann da schon.
Also
schon
nicht angucken. Nur so Rotwein-Arthouse-Filme mit usbekischen Untertiteln, sondern einfach.
Die gibt es natürlich auch.
Die gibt es auch, aber die sind nicht die Hauptprogrammfarbe. Ich wollte ganz kurz zu dem Thema Der Weiße Hai noch kurz was reinwerfen, also nur zur Ergänzung. Ein Film wie Der Weiße Hai, der jetzt auch obendrein einen runden Geburtstag hat, solche Filme werden natürlich auch in den Multiplexen in behutsamer Mischung immer mal wieder gezeigt. Das hat es auch vor Corona durchaus schon gegeben. Manchmal werden auch Filme restauriert und nochmal richtig groß ins Kino gebracht, also in die regulären großen Paläste. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab es einen solchen Versuch mit dem Film Grease.
Schön.
Mit John Travolta und Olivia Newton-John. Und wir hatten einen, der lebt leider schon lange nicht mehr, wir hatten einen wunderbaren Filmpromoter. So einen wuchtigen, alten, granitblockhaften Mann mit richtig Ausstrahlung, Klaas Ackermann, der war sehr lustig und sehr kauzig und ein ganz toller Typ. Und der meinte dann in der Pressevorführung, wir sagen noch an, was gibt es demnächst? Und dann hat er das angesagt, ja, und am kommenden Dienstag um 10 Uhr können Sie hier im Streits sehen, Grease von 1978, seien Sie lieb zu diesem Film, niemand wird ihn sich ansehen.
Oh.
Das ist dann auch so gewesen. Das war dann eine kleine Notiz. Und der Film hat aber nun diesen... Zumindest hier in Hamburg, und ich habe auch nichts darüber gelesen. Das kann natürlich auch passieren, dass man dann so eine Restauration rausbringt mit so einer großen Fanfare. So ähnlich wie das eben Torben beschrieben hat, man das in der Corona-Zeit dann später gemacht hat. Das kann vorkommen. Aber die Programmkinos brauchen für sowas keinen Grund. Die brauchen weder ein Jubiläum noch eine neue restaurierte Kopie, sondern die zeigen dann das, was sie haben. Und man sieht dann vielleicht auch mal so einen James-Dean-Film in so einer ganz schrabbeligen Kopie, wie ich das mal in Belgien auf einem wunderschönen Filmfest erlebt habe. Ich erzähle es immer wieder gern. Torben kann es schon nicht mehr hören. Da habe ich dann den Film, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, mit James Dean in einer sehr zerkratzten Kopie gesehen. Und der hatte sowohl französische als auch holländische Untertitel. Also die untere Hälfte des Bildes bestand nur aus diesen Buchstaben, die ich sowieso nicht lesen wollte. Aber das ist dann etwas, was man als Programmkinobesucher, respektive als Festivalbesucher, nicht jetzt, weil man doof ist, sondern das trägt zu der Atmosphäre bei, mit der man das abfeiert. Und man weiß dann auch ein bisschen, was sich im normalen Kino ja überhaupt nicht ergibt. Da sieht man ja was Neues. Aber wenn man so was Altes sieht und hat dann das Gefühl, theoretisch könnte James Dean diese Kopie sogar noch selber geguckt haben, baut sich natürlich auch nochmal eine besondere Brücke auf. So diese Regenbogenbrücke, wo sie da bei Marvel immer in der Stoßzeit rüberfahren.
Ich weiß noch, als ich, wenn wir über die ersten Male reden, wo ich das erste Mal im Programmkino war, das war dann mit Monty. Wir hatten zusammengearbeitet. Ich war dann noch sein Schüler. Und dann sagte er, du, ich habe eine kleine Reihe an Filmen, die zeige ich im Metropolis-Kino, im Programmkino in Hamburg an der Alster. Und komm doch mal vorbei. Dann konnte ich den einen Tag nicht, aber er hat das über, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Wochen hast du das gemacht, Monty? Ich glaube ja, ne? Die Comedy-Serie damals?
Das ging über 2 Monate und das Thema war der Komiker im Film, also so wie Komiker, wie der Komikerberuf dargestellt wird, wenn wir das in Filmen sehen. Da fällt jetzt in aller Ruhe jedem das ein oder andere Beispiel ein. Was ich nicht damit meinte, waren so Biopics. Also zum Beispiel diesen Film, wo Jim Carrey Andy Kaufman spielt, solche Sachen nicht, sondern einfach Filme, in denen fiktive Komiker gezeigt werden, wie sie da in diesen Clubs auftreten und so weiter.
Und dann hat er keinen Film gezeigt, sondern eine alte Fernsehserie, eine Folge von Der Kommissar aus den 50ern. Und dort ging es um einen Komiker, der vielleicht einen Mord begangen hat. Und das war halt nur eine kleine Folge und danach hat er noch einen Kurzfilm gebracht. Und dann meinte er so, ja, da zeige ich eine Folge von Der Kommissar und danach zeige ich noch einen Kurzfilm. Stand-up, geht's auch um Comedians. Ich so, ja, den kenne ich, weil da spiele ich mit. Das so, wie? Ich so, ja, aber, das war ein Studentenprojekt.
Aber Torben war nicht der Stand-up-Comedian, das wollen wir mal gleich klarstellen.
Nein, ich war der Comedy-Club-Besitzer. Aber das war ganz witzig. Und dann, bups, stand ich da bei der Vorführung gleich auf der Bühne und wurde interviewt von Monty. Und das war so meine erste Berührung mit dem Programmkino. Das war sehr witzig.
Dann hast du ja einen richtig schönen Einstand in dieses Thema auch gehabt. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Ist ja toll.
Ja.
Das sei noch kurz erwähnt. Diejenige, die dann der Comedian in diesem Film Stand-up war, weiblich. Das war nämlich Alexa Benkert, eine ehemalige Schülerin von mir an der Jupp von den Ende Academy. Die ich dann natürlich auch nochmal anrief. Inzwischen wohnt sie in der Schweiz und habe mir von ihr nochmal so ein bisschen was zu dem Thema, zu diesem Film erzählen lassen. Das hat man nicht alle Tage, dass man, wenn man so einen Film zeigt, auch noch die Mitwirkenden befragen kann. Das ging in diesem Fall. Das war für mich auch was Besonderes.
Sag mal, Moritz, jetzt so, ich unterstelle, ich bin jetzt mal ein Arsch dir gegenüber. Kannst du überhaupt was mit kulturellen Programmkinos in irgendeiner Art und Weise anfangen?
Um es jetzt nicht beleidigen sagen zu müssen, so gerade, ich sag mal, das ist dieser Arte-Effekt. Es fing ja damit an, Dreisat Arte, dass ich als Kind halt diese Programme eher gemieden habe. Meine Eltern haben immer wieder diese Sender gesehen. Für mich war das immer nur einfach französischer Scheiß in dem Sinne, wo halt 2,5 Stunden eine brennende Zigarette gezeigt wurde und gesagt wurde, vor allem, das ist jetzt Kunst.
Man merkt schon, dass du die nicht geguckt hast, aber das ist in Ordnung.
Also ich habe keine 2,5 Stunden durchgehalten. Aber das war für mich auch
immer... Die Zigarette brannte und du hast nach 20 Sekunden ausgeschaltet und hast gedacht, die brennt jetzt noch 2 Stunden. Das ist hiermit aufgeklärt. Das tut sie nämlich nicht, aber gut.
Das erinnert mich an diese eine Story von Eat You Gracie, weißt du, wie so mit dem Film so, der beste Film des Jahres, Furz, wo man einfach nur am Hintern sieht, der furzt. Und dann ja, der sagt so, okay, aber wollt ihr nicht wissen, warum dieser Arsch furzt? Wo ist der Hintergrund zu dem Ganzen?
Solche Filme mögen Torben und ich übrigens auch nicht. Nee, das ist mir jetzt wirklich wichtig, das zu sagen. Wir gucken uns die Filme ja nicht aus reinem Vergnügen an, sondern weil wir sie so einordnen können in unser Konzept. Und da kommt dann manches einfach nicht rein, was wir gerne sehen möchten. Aber dafür gucken wir dann was anderes. So, und wenn jetzt ein solcher Arthouse-Film aus irgendeinem Grund, wir haben ja manchmal auch so einen Kult gehabt, wenn die jetzt bei uns laufen und dann sieht man da 2 Stunden lang, erfinden wir das jetzt, 1 Stunde lang einen Arsch, der furzt, und 1 Stunde lang eine Zigarette. Und in der letzten Sekunde entzündet sich dann vielleicht der Furz. Methan ist ja brennbar. Dann werden Torben und ich diesen Film auch nicht loben, wenn wir den auch nicht mögen. Und einen Film, der so wäre, ich kenne keinen solchen, den würden wir dann auch nicht abfeiern. Also in unserem Podcast wird jeweils gesagt, was wir wirklich denken. Und wenn jetzt ein Film sehr, sehr beliebt und sehr groß und sehr berühmt ist und ich den aber doof finde, dann sage ich, dass ich den doof finde. Auch wenn er von Kubrick ist. Und das darf man. Man darf ja Kubrick nicht doof finden. Es hilft ja nichts. Wenn ich das nun mal wirklich nicht mag, was der da wieder verzapft hat, dann werde ich das auch sagen. Und Torben ist in der Beziehung sowieso völlig schmerzfrei. Der hat ja schon die schönsten Sachen mir um die Ohren gehauen. Aber das gibt es bei uns. Und brennende Ärsche und furzende Zigaretten werden wir auch nicht mögen. Und dann nutzt dann auch der Arthouse-Aufkleber nichts.
Ich jetzt sagen,
es kommt auf die Flamme an.
Erst mal in dem Moment eher mehr so in dem, wie Moritz es beschrieben hat. Aber das ist immer, Moritz.
Ja, aber Moritz hat es auf den Punkt gebracht und da bin ich ihm nicht undankbar für. Das konnten wir bei der Gelegenheit nämlich ausräumen.
Genau, jetzt kommt es nämlich zum Wechsel. Das war halt die Geschichte sozusagen, wie ich als Kind meine Eltern auch erlebt habe. Also das, was meine Eltern konsumiert haben, habe ich nicht verstanden. Ich habe keine Kunst in sowas gesehen. Ich bin nachher irgendwann mit 16, 17 bin ich das erste und einzige Mal in Lübeck in einem Programmkino gewesen und habe mir Casablanca angeguckt. Das war für mich auch in diesem Alter, ich sag mal von wegen, eher was zum Aushalten, weil ich habe da auch immer noch nicht diese große Kunst drin gesehen. So klar habe ich diesen Film jetzt endlich mal dann irgendwo gesehen und teils habe ich den auch verstanden und ich glaube, dieser Satz, schau mir in die Augen, Kleines, kommt ja gar nicht drin vor in dem Film. Nee,
ich sehe dir in die Augen, Kleines.
Ich sehe dir in die Augen.
Einfach nur eine andere Grammatik.
Ja, oder so. Genau. Und das fing dann erst später an und das war durch einen anderen Podcast, hier auch aus Hamburg, die Kack- und Sachgeschichten, die halt eben das deutsche Kino besprochen haben, wo dann halt auch Fritz Lang und sowas dann eben mit reingebracht wurde. Und dort habe ich mir dann eben solche Filme wie Metropolis oder M, eine Stadt sucht einen Mörder oder sowas, die wirklich gut sind. Die wirklich.
Absolut.
Also ich finde gerade M oder sowas, das ist ein wirklich guter Film. So, und dann kommt man mal eher auf solche Sachen. Was ich aber selber so merke von wegen, also ich bin auch kein großer Kinogänger mehr. Früher bin ich gerne ins Kino gegangen, habe mir dann halt auch aktuelle Filme halt immer wieder angeguckt. Aber was ich heute jetzt auch eben miterlebe, gerade diese Streaming-Dienste, die jetzt immer weniger, sag ich jetzt mal, die Filme, die man eigentlich gucken möchte, bringen, dafür dann eben Eigenproduktion und du dann immer wieder auf diesen blöden Prime-Geschichten landest, wo du dann dafür bezahlen musst.
Dass du die Filme dann sehen kannst, die du eigentlich sehen möchtest.
Genau, genau. So, wo ich dann einfach wirklich Geld dafür bezahle, damit ich nochmal Geld dafür bezahle, damit ich irgendwas sehen kann, das sehe ich ja auch gar nicht ein. Und deswegen finde ich das heute eher charmanter, dass es dann doch wieder langsam, aber sicher zurückgeht zum Programmkino.
Aber jetzt lass mich doch mal nachfragen. Die Filme, die du gerne sehen möchtest, entschuldige, sofort. Die Filme, die du sehen möchtest, hast du eben so einen Nebensatz gesagt. Nenn doch mal jetzt zwei, drei, die das wären, damit wir nicht nur wissen, was du nicht magst, nämlich einen Film, den es gar nicht gibt mit der furzenden Zigarette, sondern was würdest du denn dann wollen?
Also sagen wir jetzt mal Beispiele. Ich habe damals halt auch den Film Grease, was du selber erwähnt hast oder sowas, den musste ich mir dann halt auf DVD dann kaufen, damit ich den halt regelmäßig gucken kann, weil ich finde den wirklich grandios. Mhm. Einfach, weil er auch großen Kultstatus hat. Und zuletzt war es jetzt einfach, also wirklich zuletzt, was ich jetzt unter diesem Teil suchen musste, damit ich den überhaupt gucken kann und bezahlen musste, war der erste Drachen 10 leicht gemacht.
Mhm. Der im Fernsehen übrigens gerade im Free-TV läuft oder lief die Tage. Schön. Das gibt's auch, gut. Ja.
Gut,
die aber, gute alte Aufnahme aus dem Fernsehen.
Genau. Heute Abend geht's zum Beispiel ins Kino, da wird eben diese Live-Action sozusagen, wird dann einmal angeguckt, weil ich halt diesen Film einfach so abfeier, den normalen. Und deswegen habe ich mir den in der Vorbereitung eigentlich nochmal angucken wollen und den musste ich bezahlen. So. Aber das ist halt aktueller Blockbuster-Kram und
ja, aber sowas wird in Programmkinos eben alles gerne mal gezeigt. Mhm. Und was vorhin jetzt mehrfach schon erwähnt wurde von den Kollegen, man kann da sogar auch im Programmkino vor Ort, wo auch immer wir wohnen, kann man auch anrufen und kann sagen, sag mal, also ich würde ja zu gern daran sehen, leicht gemacht und mal sehen, wollt ihr den nicht mehr zeigen? Es kann wirklich passieren, dass der Kinobetreiber dann sagt, warum eigentlich nicht?
Hallo?
Das geht da nicht so auf Termin, aber das kann vorkommen. Das hat es alles schon gegeben.
Aber lass uns mal überlegen, dass wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren wir sagen werden, können wir den ersten Spider-Man mit Tobey Maguire bitte gucken?
Ja, selbstverständlich.
Und das wird dann im Programmkino laufen.
Das können wir schon jetzt sagen, weil der im Cinemax sowieso jetzt nicht mehr ohne weiteres läuft. Es sei denn, es gibt mal so eine Spider-Man-Nacht oder irgendwie sowas. Mhm. Aber der Film ist jetzt schon, obwohl er uns allen noch klar vor Augen steht, der ist jetzt schon reif fürs Programmkino. Das kann man so formulieren.
Ja, aber wie gesagt, heutzutage mit diesem ganzen Streaming-Scheiß da habe ich, wie gesagt, die Hoffnung, dass das Programmkino in dem Sinne dann wieder zurückkommt. Und vielleicht haben wir dann irgendwann ja einen Tobey Maguire wieder als Spider-Man im Programmkino in 10 Jahren.
Na, die müssen nicht zurückkommen, die gibt es. Man muss dann nur hin und wieder mal hingehen, damit die nicht irgendwann auch noch verschwinden. Ne? Also noch gibt es sie. Die beiden Hamburger Adressen, die wir am liebsten mögen, haben wir schon erwähnt. Das Abaton und das Metropolis. Es gibt aber noch das B-Movie und das 3001 und noch verschiedene andere.
Aber du hast ja mit den Streaming-Anbietern des Öffentlich-Rechtlichen, also du hast ein hervorragendes Programmkino, ja, auf der Mediathek von Arte, von der ARD, vom ZDF, also die ganzen Hater der GEZ, die können da gerne mal reinschauen, weil das wäre ohne diese Gelder nicht möglich. Ein hervorragendes Programmkino, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sind wirklich gut bestückt.
Und man kann sogar diese Sachen in HD und ganz legal runterladen für die Zeit, die sie da stehen. Das finde ich dann auch nochmal erwähnenswert und skurril. Und dann verschwinden solche Filme nach einer Weile wieder. Man hat die dann in einer wunderschönen Auflösung sich aus der öffentlich-rechtlichen Mediothek runtergeladen, nach dem Motto, ich habe sie ja bezahlt mit meinen Gebühren.
Ja, stimmt. Also es ist ein tolles Programmkino. Gerade Arte hat so geiles Content, auch wie so geile Dokumentation, auch über die alten Schauspieler und jetzt auch neulich wieder über Steven Spielberg eins gesehen oder Sophie Loren und so. Es ist wirklich, wirklich gutes Zeug drin.
Ja, zuletzt habe ich bei Arte und sowas, sehe ich immer sehr viele Theaterstücke oder halt irgendwelche, ich sag mal, Kunst, Sportaufführung, ne, Tanzen etc.
Aber und so Zirkus und solche Geschichten, ne?
Genau, ich bin da immer eher bei ZDF Info oder
Neo.
Neo, genau, dass man da auch halt diese Filme alle irgendwie findet. Apropos ZDF und alt und mit nur einem Auge sieht man besser. Adi, wie hat's bei dir angefangen? Wann war das erste Mal Programmkino in dem Sinne? Bei dir.
Boah. Noch nicht? Das kommt dann morgen.
Ja,
ey. Da gibt's zu.
Ohne Scheiß. Also das ist ja für mich ja dann noch wieder einer der spannenden Momente, weil wenn man in so einer Aufnahme ist, dass man dann ja natürlich sich sehr viel mit seinem Gedächtnispalast auseinandersetzt und dann halt da versucht, die Archive in seinem Kopf durchzugehen und zu fragen, hatte ich denn schon mal ein Programmkino-Moment? Weil mir war von ja auch noch gar nicht so klar, was ist ein Programmkino eigentlich, was wir jetzt ja auch gut beschrieben haben, um da mal so eine Definition für uns zu finden. Und also dann kann ich für mich zumindest sagen, nein, ich habe bis jetzt in meinem Leben noch kein klassisches Programmkino als solches besucht. Obwohl ich sagen muss, von meinem Blickwinkel aus, ich habe aber durchaus in meinen jungen, erwachsenen Jahren auf jeden Fall Kunstfilme, die ein berechtigtes Dasein für Programmkinos haben, mir auf jeden Fall schon angeguckt. Und da kann man sich halt auch drüber
streiten. Halt nicht dort, an diesem ja, Ort, von dem wir heute sprechen.
Genau, und da kann man sich halt auch drüber streiten, was sind in dem Fall denn dann solche Filme? Kann man zum Beispiel Der blutige Pfad Gottes als ein Film sehen? Gut, der war jetzt ja jahrelang auf dem Index, aber der dort hätte gezeigt werden können mit allen
drum. Ja, absolut. Dran. Genau wie auch Spider-Man mit Tobey Maguire. Das passt da alles rein. Also diese Idee, da sieht man jetzt nur die Filme, die ich nicht sehen will, das ist eben nicht in Ordnung. Deswegen bin ich da vorhin in unserer Vorbesprechung auch so reingegrätscht. Im Programmkino ist definitiv alles möglich. Sogar etwas, was ich gar nicht so notwendig finde. Aber im Abaton laufen nun auch immer ein paar ausgewählte der aktuellen Filme, damit die Fans, die da gerne regelmäßig hingehen, jetzt nicht deswegen extra woanders hin müssen und ans Dammtor fahren müssen. Aber letztlich kann da eigentlich alles laufen. Da kann übrigens auch so Zeug laufen, was man eigentlich gar nicht zu sehen bekommen darf. Es gibt ja regelmäßig in Programmkinos Jud Süß, diesen berühmten Nazi-Hetzfilm mit einer entsprechenden Einführung. Also da sieht man dann solche Sachen. Oder wenn ein Film
öffentlich gezeigt?
Der wird in Programmkinos, wenn er läuft, läuft er in Programmkinos, weil ja von Gesetzes wegen bei diesem Film eine Einführung nötig ist. Also das, was man bei Schwangerschaftsabbrüchen als Beratung dann immer hat.
Nur mal kurz, für was ist an diesem Film so kritisch? Ich verzeiht mir da meine schlechte Allgemeinbildung.
Also die Nazis haben ganz, ganz üble Sachen gedreht, um dem Kinopublikum klarzumachen, dass Juden nicht in Ordnung sind und dergleichen. Ich will das gar nicht so ausführen, das kann sich jeder denken. Und es gibt einen Film, der so abscheulich ist, der ist als Dokumentarfilm aufgemacht, der wird überhaupt nicht gezeigt, der heißt Der ewige Jude. Da wird also so getan, als würde man eine Doku sehen, keine Ahnung, eine Doku über Landwirtschaftsschädlinge und dann werden da Ratten gezeigt und dann sieht man das jüdische Volk. Das ist ganz schlimm. Mhm. Der wird, glaube ich, überhaupt nicht gezeigt. Und Jud Süß ist ein Historienfilm, ein Kostümfilm, sehr toll ausgestattet. Das sind auch wirklich gute Schauspieler. Ich erfreche mich, das zu sagen. Das ist auch gar nicht zu bestreiten. Der Veit Harlan, der damals ein berühmter Regisseur war, übrigens der Schwiegervater von Stanley Kubrick, was überhaupt nicht böse gemeint ist, die Christiane Ach, Kubrick ist ja wohl ganz nett. Der Veit Harlan hat damals für das nationalsozialistische Kino solche Filme gemacht, hatte aber, das ist inzwischen auch alles aufgearbeitet worden, hatte aber den Wunsch, dass die künstlerisch wertvoll immerhin sind und ordentlich gemacht sind und so. Und Josef Goebbels, der Reichspropagandaminister, der die Filmwirtschaft unter sich hatte, vor allen Dingen deshalb, damit er immer mit den Schauspielerinnen schlafen konnte, hat gesagt, und das finde ich gar nicht so unpfiffig, der hat gesagt, im Gegensatz zum russischen Propagandafilm, wo Stalin dann immer verkörpert wurde von Schauspielern, die sich einen Bart anklebten, hat Goebbels gesagt, die Leute sollen ja gar nicht merken, dass das Propagandafilme sind. Also wir zeigen keine Aufmärsche und keine Hakenkreuze und nichts. Und wenn die Leute überhaupt nicht mitbekommen, dass wir ihnen hier eine Botschaft unterjubeln, ist es doch eigentlich viel besser. Und dann sah man also diesen Historienfilm, der Jud Süß hat ja wirklich existiert im Baden-Württemberg, das ist eine historische Figur, die ist auch in der Literatur zu finden. Nur man zeigt die jetzt eben in einer Weise, dass die Leute dann aus dem Kino kommen und sagen, das sind ja schon schlimme Leute, diese Juden, und dieser Jud Süß ist ja ein Gangster. Und so ist dieser Film eben gemacht worden, 1940 rausgekommen, wurde dann auch in den besetzten Gebieten natürlich gezeigt. Die ganzen Soldaten, die SS, alle mussten den auch gucken. Und das ist heute also das ist praktisch das Hauptwerk des Propagandakinos. Darauf hat man sich so ein bisschen verständigt. Es gibt noch ein paar andere Filme, die sind auch im Giftschrank verschwunden, eine ganze Reihe, die Rothschilds und dergleichen. Darüber gibt es übrigens auch wiederum eine Arte-Doku. Ich weiß nicht, ob die zurzeit in der Mediathek ist, wo dann aus diesen Filmen noch Ausschnitte zu sehen sind. Und hin und wieder gibt es Jud Süß dann und ähnliche solcher Filme gibt es dann zu sehen. Und dann muss das Publikum sich aber vorher eine Einführung geben lassen, in der dann gesagt wird, passt mal auf.
Okay, verstehe.
Wir finden es eigentlich nicht in Ordnung.
Letzten Endes, wie wenn man die allerersten TKKG-Folgen hört, wo es dann entsprechend heißt, so Achtung, wir wissen aus heutigem Blickwinkel das Wording, was wir genutzt haben. Also es gibt einfach eine Erklärung, um das besser politisch einzuordnen.
Jetzt habe ich alles gehört, recht, TKKG mit Jud Süß in einem Satz.
Nein, aber was Adi...
Ohne Scheiß, weil bei TKKG gibt es ja auch Folgen, die sind heute auf den Index. Ich meine nur der Schatz in der Drachenhöhle. Ja, ja. Das ist
weil da bestimmte Wörter drin vorkommen.
Da geht es halt darum, da wird dann das, wir hatten das auch mal ganz kurz in einer der ersten Folgen, da wird halt der Terminus des Zigeuners genannt und da ist es halt so, dass quasi ein Zigeuner in der Art und Weise genannt wird, der halt einfach verbrannt wird und die TKKG-Jungs machen sich darüber lustig. Na, das ist halt einfach so.
Darf ich da ganz kurz noch einen letzten Satz zu sagen? Adi hat mich gerade drauf gebracht, das ist mir gerade überhaupt nicht bewusst gewesen und das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich habe gerade sehr umständlich beschrieben, was man dann noch zu sehen und zu hören bekommt, bevor der Film anfängt, wenn Jud Süß gezeigt wird. Inzwischen wird das ja bei jedem gemacht. Die sind ja kurz davor, bei alten Otto-Wiederholungen vorher einen Vortrag zu halten. Das heißt, dieser Gestus des Disclaimers, heißt das, glaube ich, neudeutsch, der ist ja inzwischen so allgegenwärtig, dass ich das gar nicht so umständlich hätte erklären müssen. Aber der Kreis schließt sich in Programmkinos, sieht man so mancherlei. Und da sieht man eben zum Beispiel dann auch solche notorischen Sachen, wo jetzt der ein oder andere denkt, aus reinen Neugiergründen würde ich schon gerne mal wissen, was der alte Harlan da gemacht hat, der nach dem Krieg ja auch noch gefilmt hat. Also man kann sich auch ziemlich skandalöse Sachen noch später von ihm anschauen.
Das Schöne am Programmkino ist halt, ich meine, im Mainstream-Kino, da weißt du genau, was kommt. Du weißt ganz genau, nächste Woche kommt Jurassic World raus, der neue Teil. Du weißt genau, seit vorgestern läuft der Formel-1-Film. Das weißt du ganz genau, ne? Weil die ganzen Trailer laufen und, du weißt genau, was irgendwann kommt. Im Programmkino ist es halt so, du entdeckst halt immer wieder ein paar Perlen. Du gehst immer wieder auf die Internetseite oder nimmst das Programmheft irgendwo mit und immer wieder entdeckst du Sachen so, oh cool, guck mal, die zeigen jetzt Grease, ne? Jetzt als Beispiel. Geil, kann ich den mal im Kino sehen, ne? Und das ist, Das kommt einfach so auf dich zu, ohne dass du es weißt. Und das ist halt auch das Schöne am Programmkino, dass man da wirklich sich die paar Perlen raussuchen kann. Wenn sie da sind, dann musst du sie nur noch auflesen und hingehen.
Ne? Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ne, wo mit dem ersten Mal jetzt Programmkino bei mir. Also ich habe ja erwähnt, bei mir, also ich habe es bewusst nicht besucht, aber in dem kompletten Zusammenhang, wie wir es jetzt besprochen haben. Es gab bei mir in der Stadt, in der ich groß geworden bin, Mörfelden-Walldorf, auch ein privat geführtes Lichtspielhaus. Ja, das hat natürlich zum einen auch sich die Blockbuster eingekauft, gemietet, meistens aber immer erst so 2-3 Wochen, nachdem die großen Kinos schon die nächsten großen Blockbuster-Filme angebot hatten, einfach weil die Kosten zum direkten Mieten, ne, gleich nach der öffentlichen Zone zu teuer waren. Und das hatte schon so diesen Charakter, was man heute mit Programmkinos halt auch in Verbindung...
Das hört sich an wie so eine Mischform, wie du das gerade beschreibst.
Weil,
ne? Das war das Kino, wo alles lief, das eine wie das andere.
Richtig, weil man konnte sich zum einen sich das Kino auch privat mieten, das kann man heute noch, da zahlt man dann außerhalb der Öffnungszeiten, ich glaube 120 Euro sind das heute, und dann kann man sich dort seine...
Das ist ja unerhört.
Da kann man sich sein Kino, also seinen Film seiner Wahl angucken, was halt natürlich auch spannend ist für Geburtstage und so ein Kram. Dort wurden dann aber auch Kunstfilme gezeigt oder halt regionalere Filme oder aber auch ältere Filme. Aber die Aufmachung ist auch ein großer Unterschied in dem Fall, ne? Du hast dort zum Beispiel diese berühmten Opernbalkon mit drin gehabt, ne, was du halt heute in diesen klassischen Kinos so nicht hast. Und da gibt's eine Sache, was ich auch in meinem Gedankengut mit Programmkinos gleich immer wieder in Verbindung bringe. Das sind historisch aufbereitete Vorführungssäle, wie du sie heute in einem klassischen Cinemax oder in so einem großen Komplex eigentlich nicht mehr vorfindest.
Also du meinst, dass der Saal dem Film zuliebe ein bisschen dekoriert wird? Oder wie meinst du das?
Zum einen aber auch, dass es alte Säle sind, die eigentlich nicht einem heutigen, zum heutigen Verständnis, einem klassischen Kinosaal widerspiegeln, sondern ein Kinosaal widerspiegelt, wie er halt damals in den 50er, 60er Jahren ausgesehen hat.
Ja. Aber das sind ja halt diese Theater, die dafür umgerüstet wurden, ne? Das hast du ja
gesagt. Es hat tatsächlich auch Kinos gegeben, die so pompös ausgesehen haben. Also
schon so Semperoper-mäßig.
Ja. Eine Nummer kleiner, aber mit diesem Ansatz. Klar. Ich habe mal, das ist schnell erzählt, als ich einen kleinen New York-Besuch tätigte, dachte ich so, ins Kino gehst du jetzt aber auch nochmal, obwohl du das ja zu Hause auch kannst. Und dann wollte es der Zufall, dass der etwas untergegangene Stephen King-Film Thinner gezeigt wurde. Und den sah ich dann in einem ganz pompösen, luxuriösen, riesengroßen Kinopalast, rein baulich, da war ein bisschen heruntergekommen, aber das war ja trotzdem toll. Und ich saß da mit maximal 5 weiteren Personen in diesem riesigen, untergegangenen Orpheum und sah dann diesen zeitgenössischen Gruselfilm. Und das hat einfach eine tolle Stimmung ergeben, unterm Strich, auch wenn die Zutaten nicht zusammenpassten.
Torben, wie siehst du das?
Es sind ja die alten Säle. Ich komme aus Hameln gebürtig, ja, eine kleine Stadt in Niedersachsen bei Hannover.
Die jeder kennt wegen des Rattenfängers.
Genau. So. Und da war auch unser altes City-Kino an der Deisterstraße, schönste Kino, was je existiert hat. Das war auch ein altes Theater der Stadt. Und da wurden dann halt verschiedene Säle reingebaut. Ich meine, der große Saal, der ganz große, und ich glaube, die hatten 5 Säle damals. Der kleinste hatte, glaube ich, 40 Plätze oder so.
Moment, ich muss kurz was nachfragen. Es tut mir leid, ich bin mal wieder so pinselig. Aber wenn es ein Theater war, Theater haben in der Regel nicht 5 Säle.
Nein, die haben sie dann reingebaut, als wurde umgebaut.
Die haben allenfalls noch eine Probenbühne.
So, es wurde umgebaut, aber der große Saal, der Hauptsaal, der hatte wirklich noch diesen schönen Stuck an der Decke.
Also der wurde weiter benutzt als Kinosaal und dann hat man noch Kinosäle hinzugefügt.
Genau, ne, und da wurden an die Seite noch 4 dran getackert, aber es war ein ganz kleines Foyer und da hatten wir wirklich auch noch Blockbuster in dem Sinne, weil ich bin dann manchmal oft sonntagmittags mit einem Kumpel ins Kino gegangen und da musstest du wirklich noch draußen stehen. Internet gab's noch nicht, du konntest auch nicht anrufen und Karten reservieren.
Eine schöne Zeit.
Und du musstest halt wirklich draußen Schlange stehen ohne Ende. Ich weiß noch damals, wir wollten unbedingt König der Löwen. Wir waren 3-mal da und konnten nicht mal rein, weil es dann ausverkauft war. Ja. Und dann mussten wir entweder wieder von dannen ziehen oder uns was anderes angucken. Einmal haben wir es dann als Alternative, weiß ich noch, voll normal, haben wir uns dann angeguckt.
Zur Strafe.
Und da, da waren unsere Eltern dann sehr böse, weil das war natürlich kein guter Film. Wir wollten ganz unschuldig Disney gucken, König der Löwen, und voll normal. Und
Torben, das ist dir gar nicht bewusst, Torben, aber du hast auf diese Weise den Block mit eigenen Füßen gebastert.
Ja.
Du bist insofern Teil dieses genuinen Blockbuster-Begriffs. Ja. Ist doch
aber
toll.
Aber jetzt musst du dir mal überlegen, dieser Blockbuster, der eigentlich König der Löwen sein sollte, hast du automatisch zu voll normal gemacht.
Deswegen so.
Voll normal ist ein Blockbuster wegen dir.
Ja, und da liegt eine tiefe Wahrheit in dieser Assoziation.
Na, das war eine schöne Zeit. Ich war da oft. Ich gehe ja heute immer noch am liebsten allein ins Kino. Das habe ich schon als Teenager oder als 13-Jähriger habe ich das schon gemacht.
Ich beneide dich, dass du das kannst, weil ich gehe immer sehr gerne in Gesellschaft ins Kino. Und bin dann häufig in Filme gar nicht reingegangen, weil ich keinen fand, der mit wollte, was du natürlich verstehen kannst bei meinem Geschmack. Aber ich habe den ein oder anderen Film auf diese Weise dann eben nicht im Kino gesehen, sondern anderswo und zu anderer Zeit, was mir dann auch gefallen hat. Aber es kommt vor, dass ich Kinobesuche nicht durchführe, weil ich da alleine nicht möchte. Und da bist du in einer besseren Lage als ich.
Na, ich bin ja auch irre. Also ich habe ja hier in Hamburg eine große Kinokette hier und die haben halt Kinoabos. Also ich habe ein Abo im Kino, zahle ich meinen monatlichen Beitrag, der gar nicht so hoch ist, ja, ein bisschen was über 20 Euro im Monat und kann halt alles gucken. Ich kann in jedem Film 3D, VIP-Plätze, Überlänge, scheißegal, nur für den großen IMAX-Saal, da muss ich noch einen kleinen Betrag zuzahlen. Und ich gehe einfach gern ins Kino. Manchmal, wenn ich dann Zeit habe, mittlerweile ist es ein bisschen weniger, aber früher habe ich das öfter gemacht, dann gucke ich manchmal 3 Filme am Tag. Ui. Und dann verbringe ich den ganzen Tag im Kino und das macht mir so einen Spaß. Das ist wie eine Massage für mich. Also ich gehe dann in völlig raus aus der Welt, ne, Expansion pur. Und ne, Expansion nicht, Quatsch.
Eskapismus.
Eskapismus pur, genau, danke. Und dann bin ich da völlig drin. Jetzt gestern kam mein Bruder zu Besuch, ne? Gestern haben wir Formel 1 geguckt, einen Film mit Brad Pitt. Das war dann auch mal wieder cool, weil mein Bruder ist ein riesen Formel 1 Fan, der guckt seit wir Kinder sind, guckt er schon Formel 1. Und
wie gut konnte er dann auf dieser Ebene, das ist ja ein ganz anderes Genre eigentlich, die echte Formel 1, hat er das dann gemocht?
Auf jeden Fall. Ne? Wir waren dann auch im großen IMAX, habe ich gesagt, Dennis, wenn der Formel-1-Film rauskommt, dann kommst du nach Hamburg und dann gehen wir da zusammen rein, weil den will ich dir im großen IMAX-Saal zeigen. Das ist ja bombastisch. Also die Story war ja hanebüchen, ne? Aber darum ging es auch gar nicht. Das
genau
war,
wie
das war
eben bei der echten Formel 1 ja auch.
So, ne? Aber mein Bruder, der hat dann viele Leute erkannt, weil die auch original in den Boxengassen bei den Original-Renntagen gedreht haben damals. Und dann sind da die ganze Max Verstappen und Lewis Hamilton und so halt rumgelaufen, hatten dann kleine Cameo-Auftritte und der Stallchef von Ferrari und sowas, die waren dann alle da. Und ich habe das dann halt auf dem technischen Standpunkt gesehen, weil der Film dich visuell und akustisch einfach so in den Sitz drückt. Das ist so geil. Da war es dann cool, mal zu zweit zu gehen, aber ansonsten, ich gehe auch gerne in Gesellschaft ins Kino, so ist es nicht.
Aber du brauchst es halt nicht und bist jederzeit auch gerne alleine unterwegs.
Genau, das ist genau. Wenn jetzt, keine Ahnung, wie jetzt vor ein paar Monaten dann der Weiße Hai mal im Kino läuft, ne, da gehe ich dann gerne alleine rein, weil ich mich dann schön drauf einlassen kann, ohne dass mir einer vollpupst.
Wie ich das bei Harold und Mord ja gemacht habe. Ich habe dich ja so voll
gepupst. Da war ich so fertig. Ich bin da zwischendurch, glaube ich, eingenickt, weil ich war echt übermüdet, weil ich ein Partywochenende hinter mir hatte.
Monty, wir haben jetzt in dem ganzen Zusammenhang noch gar nicht von dir gehört, wie du. Du hast zwar erzählt, dass du, klar, ne, auch vom Jahrgang her, um es mal so ketzerisch zu sagen, auf jeden Fall in dem Bereich auch durch deine berufliche und auch persönliche
Laufbahn. Nein, ich bin einfach 20 Jahre älter als der Jüngste von euch.
Das
nichts mit meinem Beruf zu tun.
Monty wurde in den Kinosessel reingeboren.
Na, das kann man auch wieder nicht sagen.
Deshalb ist ja auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erfahren, wann bist du denn wirklich das erste Mal für dich mit dem Programm Kinos in Berührung gekommen?
Also, ich lebte damals, wir sind jetzt in den frühen 80ern, 83, 84, war ich in Saarbrücken, wo ich nicht geboren bin, ich bin am Niederrhein geboren, bevor es jetzt im Internet wieder Getratsche gibt. Also, ich bin im Saarland aber leider aufgewachsen. Und in Saarbrücken habe ich meine Ausbildung gemacht bei der Zeitung. Und auf dem Weg zur Zeitung ging ich über eine Brücke, die über die Saar führte. Und immer dann, wenn ich über diese Brücke rüberging, lag rechter Hand etwas, das nannte sich Berliner Promenade. Das gibt's auch noch. Das ist ein etwas elendes hochgeschossiges Laufsteglein mit Läden und so. Und da gab es ein Kino, das ist inzwischen umgezogen an den St. Johanna Markt. Das heißt immer noch so Kamera, mit C wird es aber geschrieben. Und da fuhr ich dann, ja, da laufen dann, das Wort Programmkino fiel nicht, aber mir wurde eben gesagt, da läuft alles Mögliche und das monatliche Programm, was fast wie eine Fotokopie aussehend in Schwarz-Weiß dann immer rauskam, einmal im Monat, war tatsächlich eine hochspannende Sache. Vorhin habe ich den Satz schon gedacht, aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Das Programm des Programmkinos ist natürlich aus den Gründen, die ihr schon nanntet, einfach die viel spannendere Lektüre. Als wenn man jetzt im Programm nichts gegen das Cinemax, wenn dann die Frage nur lautet, läuft es jetzt in Cinemax 4 oder 8? Das ist dann weniger spannend, so. Und ich habe tatsächlich dieses Heft immer wahnsinnig gerne gelesen, obwohl ich die Filme längst nicht alle geguckt habe. Aus genau den Gründen, die schon vorhin erwähnt wurden, weil das einfach filmhistorisch hochspannend war. Und es gab dann, ich fand das großartig, es gab dann immer eine kleine Presseschau. Da sah man dann in winzig kleiner Briefmarken großer Form ein Plakatmotiv von dem jeweiligen Film in Schwarz-Weiß. Und dann stand dann daneben zum Beispiel Tutsi. Und dann stand daneben, das kann ich noch auswendig, weil ich es so schön fand. Tutsi ist der witzigste Film, seit Woody Allen ins ernste Fach gewechselt ist, was man damals glaubte, dass er das getan hätte. Und was ganz nebenbei von der Schwierigkeit, in unserer Gesellschaft eine Frau zu sein, in diesem Film deutlich wird, nimmt sich neben der verbiesterten Tunnelsichtigkeit des deutschen Sozialarbeiterkinos aus wie Sekt an einem Frühlingsmorgen. Solche Sätze standen dann da und ich habe das so gerne gelesen. Und dann gab es ja diesen berühmten Kinosommer, als die Hitchcock-Filme, die fünf Filme, die Hitchcock unter Verschluss gehalten hatte, die wurden dann 4 Jahre nach seinem Tode ja ganz groß rausgebracht. Die liefen dann tatsächlich auch im großen Kino. Aber da konnte ich dann zum Beispiel in die Kamera gehen und konnte die auch dort gucken. Und das war ein kleines bisschen schmuddelig und schmierig, weil damals, ganz wichtige Information, die 80er haben überhaupt nicht so ausgesehen, wie das heute in diesen blöden 80er-Show. Es ist alles Quatsch mit Soße. Es war damals, die ganze Bundesrepublik war noch schmuddelig und schmierig. Wenn man in der Innenstadt in einen Café ging, war es ein kleines bisschen siffig. Am Bahnhof war es wahnsinnig siffig. Das fiel aber auch gar nicht auf, das war halt so. Wenn man sich so einen Tatort aus den 70er Jahren anguckt, vielleicht gar nicht mal aus den 80ern, da haben sie schon dekoriert.
Meinst, da kommt
aber
man,
in den 70er Jahre Tatorten sieht die Stadt wirklich dann noch so aus, wie sie wirklich noch bis in die späten 80er ausgesehen hat. Und der ich vom Dorf kam, war natürlich irgendwie auch angeknistert von dieser Atmosphäre. Ich wusste, es ist nicht die Großstadt, das war mir bewusst, aber es ist immerhin mal eine Stadt. Und Frankfurt sah wohl komplett so aus, wie Saarbrücken auf der Berliner Promenade. Und dieses Kino wurde geführt, keine Angst, ich verliere den Faden nicht, das Kino wurde geführt von einer schwulen Community. Da liefen dann natürlich auch die ersten Almodovar-Filme. Da gab es immer mal wieder einen Fassbinder-Film. Da habe ich zum Beispiel das Gesetz der Begierde von Almodovar gesehen. Das war der erste Almodovar, der nach Deutschland überhaupt kam, der dann in deutscher Synchronfassung vorlag. Und ich werde das nie vergessen. Das hat mir völlig das Hirn weggeblasen, dieser Film. Ich finde den heute noch sehr beeindruckend. Und den sah ich dann praktisch auch in so einer Umgebung. Ich habe dann Fritz the Cat auch dort gesehen in einer Spätvorstellung. Und ich weiß noch, der Abspann von Fritz the Cat ist ganz, ganz wunderschön. Da wird ein herrlicher Blues gespielt, ein schöner Song. You're the only girl I ever really loved. Und damals hätte ich das Smartphone rausgeholt und mir den gleich nochmal angehört. So schön fand ich den. Ging natürlich technisch noch nicht. Es war ja alles noch nicht erfunden. Ich brauchte dann ein paar Wochen, um mir die Langspielplatte mit dem Soundtrack zu besorgen, wo der Song dann eben auch drauf ist. Aber da nachts, nach diesem Film, das war dann noch später am Abend, dann da in der letzten Reihe zu sitzen, also nicht in der letzten, aber doch nicht ganz in der ersten, und das Kino hatte sich schon geleert und dann saß ich da die letzten 2 Minuten ganz allein. Diese ganzen Idioten sind alle gegangen und haben diesen Song verpasst, der mich so beeindruckt hat. Das war ein gesamtkulturelles Erlebnis. Und diese Leute, Albrecht Stubi hieß der Oberhomo des ganzen Ladens, hat dann ja mit einigen seiner Getreuen, mit Ewald Blum und anderen, das Max-Ophüls-Filmfestival gegründet, das ja bis zum heutigen Tag ein ganz wichtiges deutsches jährlich stattfindendes Filmfestival ist. Und irgendwann durfte ich dann bei dem Max-Ophüls-Festival auch in meinen letzten Saarbrücker Jahren, habe ich dann dort immer die Abschiedsgala, die Preisverleihungsgala moderieren dürfen, weil ich die Leute halt auch kannte. Dann kam es aber auch zu einem großen Personalwechsel und der Kontakt ist abgerissen. Aber die Leute, die dieses Programmkino da gegründet hatten, in dem ich meine ersten Kinofilme dann sah, außerhalb des Mainstreams, das waren dieselben, die den Max-Uffels-Preis ins Leben gerufen haben.
Krass.
Wenn man dann dort in den Büros unterwegs war, dann hingen da halt auch noch die ganzen Fotos und Plakate und die signierten Sachen. Und es sah aus wie in so einer Provinzzeitungsredaktion. Alles so wie in meiner Wohnung sieht's da heute noch so aus. Also alles mit ganz vielen Sachen, die überall rumstehen. Und es war ganz toll. Und meine erste Programmkinozeit war diese, die ich jetzt hier gerade wortreich beschrieben habe.
Spannend. Super, super spannend, das Ganze. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einmal ganz kurz für kleine Königstiger gehen. Und das heißt, wir gehen kurz in die Pause und danach lass uns doch nochmal auf das gucken, wie es denn heute um die Programmkinos steht. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich.
Bis gleich.
Werbung.
Wo der Mainstream langsam dämmert, da sprechen Monty und Torben über Kultfilme.
Kultfilm-Azubis mit Monty Arnold und Torben Sterner. Pro Woche ein Kultfilm der Herzen und ein Geheimtipp.
Seit ich diesen Podcast mache, habe ich wieder richtig Spaß an Filmen geguckt. Meistens jedenfalls.
Ohne falsche Bescheidenheit, ohne Rücksicht auf den Massengeschmack, offen, ehrlich und klar formuliert.
Abonnieren, anhören, fröhlich sein.
Werbung Ende.
Kuckuck, da sind wir wieder.
Frisch gelehrt.
Ja, wir gucken, aber wenn man den Podcast hört, gibt's ja gar nichts zu gucken.
Das auditive Medium. Das heißt, die Kunst besteht darin, die Dinge zu beschreiben, damit sich der Zuhörerin und Zuhörer das wunderschön vorstellen kann. Aber Leute, wir haben ja jetzt sind ja ziemlich krass, haben wir ja einen Deep Dive gemacht in das Thema Programmkinos. War mir auch vor allen Dingen das geballte Wissen, dass das Torben und Monty da mitbringt, das ist ja der reine Wahnsinn. Moritz, wie stehst du denn heute zu dem Thema Programmkinos?
Wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnte, sehr gerne freue ich mich drauf, da irgendwie mal reinzugehen, gerade um diese alten Klassiker irgendwie nochmal neu zu sehen, die ich nicht bezahlen möchte bei gewissen Anbietern, die das durch Doppelbezahlung denn erst anbieten. Und ich finde heutzutage diese Idee charmanter, sagen wir mal so, da zu sitzen, einfach wirklich, sei es sich irgendwie eine Pizza zu schnappen oder Nachos und Käse da dann eben zu holen, um dann nochmal so einen alten Klassiker zu gucken, als die Atmosphäre, ich sag mal, das kennt ja jeder, auf der Couch ist es zwar gemütlich, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Es ist ja eher ein Event, was man sozusagen in dem Sinne besucht, sich abends ins Kino zu setzen und das auf der Couch sitzen und den Fernseher anzumachen, wo man dann doch nebenbei wieder aufs Handy guckt oder ach doch nochmal schnell in die Küche geht.
Das weise ich zurück. Das kann man einfach sein lassen. Lass das sein und dann ist alles gut.
Ja, außer der Film ist scheiße.
Ja. auf jeden Fall finde ich das eben charmanter und deswegen würde ich das heutzutage, jetzt auch gerade nach dieser Folge, auch eher sagen, so von wegen, okay, ich probiere das Programmkino einfach mal nochmal aus.
Das ist dein Vorfazit.
Das nehme ich auch gleich nachher als Summe sozusagen schon mit. Also braucht ihr mich gar nicht erst interviewen. Das wäre für mich heutzutage eher so ein Ding zu sagen, von wegen, ja, ich öffne mich auch einfach mal der weiten Welt, weil gerade gewisse Filme, wo ich früher immer gesagt habe, von wegen auch allein vom Titel oder von den Schauspielern her, würde ich mir niemals angucken. Und wenn man sich dann doch einfach mal drauf eingelassen hat und die Teile dann heute im DVD-Regal stehen hat, weil die wirklich so gut gewesen sind, das finde ich dann doch schon eher schick.
Ja, das ist es halt, ne? Man muss sich bewusst drauf einlassen. Also, wie gesagt, da sind da manchmal Filme dabei, wo man denkt so, oh, oh Gottes Willen, so ein altes Ding. Aber wenn man sich dann drauf einlässt oder wenn man mal in einen Film geht, den man überhaupt gar nicht auf dem Zettel hat, der schon nach Kunst klingt und sich einfach mal, wenn man Bock hat, drauf einlässt, kann man da sehr positiv überrascht werden. Ne? Wenn man sich wirklich bewusst drauf einlässt und sich dann vielleicht nochmal im Nachhinein ein wenig mit dem Film beschäftigt oder im Vorfeld natürlich auch, ist da immer wieder Zauberhaftes zu entdecken. Und ich habe selber erlebt, es kann einem eine Welt eröffnen, die man zum Thema Film überhaupt nicht kannte. Ja, wie gesagt, abseits vom Mainstream, abseits von Marvel, DC und Hollywood und so, wo du dann plötzlich einen Film siehst, wo du die ersten 10 Minuten denkst oder die erste Viertelstunde denkst oder manchmal auch den ganzen Film oder denkst, was gucke ich denn hier jetzt gerade? Das ist irgendwie faszinierend. Ich verstehe es noch nicht so wirklich, aber irgendwie macht es was mit mir. Ich möchte da gern mehr von sehen. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung.
Finde ich mutig bei solchen Filmen, gerade, ich sag mal, Inception oder, ich weiß nicht mehr, Vanilla Sky hier, glaube ich, mit Tom Cruise oder sowas, wo erst wirklich am Ende des Films wirklich dieser Plot-Twist kommt und du dann fragend dastehst. Und ich sag mal, so kann sowas überhaupt erst vermarktet oder produziert werden, weil man großrangige Schauspieler in dem Sinne oder großbezahlte Schauspieler dabei hat, so dass die Leute sich das geben. Das ist
ganz oft so, ja.
Also ich sag mal mit 0815 Schauspielern, die du gar nicht kennst, gehst du ja wahrscheinlich eher nicht in diesen Film rein, wenn
ja, weil wirklich am ja, Moment. Ende das Programmkino, wenn man das ein paar Mal macht, also wenn du jetzt tatsächlich, lieber Moritz, das jetzt öfter tust in Zukunft, dann wird sich bei dir wahrscheinlich ganz automatisch eine gewisse Offenheit und Neugier einstellen, weil du ja in einer Programmfarbe unterwegs bist, wo du die Schauspieler, die dich sonst in einen Film locken würden, nicht in dieser Form siehst. Ja. Und dann wird sich das entkrampfen, glaube ich.
Aber gibt's nicht auch kann
in dem Zusammenhang,
ich muss da jetzt ganz ketzerisch eine Frage stellen. Es gibt doch aber auch Filme, auch Neuproduktionen, die haben doch primär erstmal den Fokus drauf, genau eher mehr in Programmkinos oder auch dann in Filmfestspielen, die halt dann allgemein das Filmerische oder das Künstlerische mehr in den Vordergrund stellen, gezeigt zu werden. Und da rede ich halt nicht nur von...
Das nennt man Arthouse. Das ist genau das, was man mit dem Arthouse-Begriff, glaube ich, ganz gut zusammenfassen kann.
Ja, das hatten wir Dune. Ja bei Parasite gehabt, oder?
Ja, Dune zum Beispiel.
Nein.
Und dann auch The Whale. Also das ist auch entsprechend für mich ein Film.
The Whale ist ein Arthouse-Film.
Ja.
Ganz klassisches Beispiel. Und Dune ist, das gibt es auch. Dune ist ein Hollywood-Film, der so kommerziell ist, dass mir die Tapete von den Wänden kommt.
Der komplette Remake war ja auch einer, der wurde doch erst mit den Filmfestspielen das erste Mal offiziell gezeigt.
Also ja, Lass mich ausreden. Ich will es doch alles in einem Satz hineinpacken. Dune ist ein Film, der ist so kommerziell, dass sich bei mir die Tapeten von der Wand lösen. Er will sich aber, wie es bei den Gebrüdern Grimm immer heißt, ein Ansehen geben. Und deswegen tut er ganz viele Dinge, um dann von Adi in so einer Unterhaltung wie unserer...
Ja, aber Moment.
Nee, das ist der kommerziellste Quark, der sich überhaupt denken lässt. Was nicht heißt, dass er nicht lustig sein könnte. Aber der will dann gleichzeitig auch noch irgendwie als Kunst künstlerisch anspruchsvoll hochkommen und durchgehen. Und das ist aber Menkenke. Es ist ein absoluter Blockbuster, der sich nur als Arthouse-Film so ein bisschen verkleidet.
Aber was war denn zum Beispiel mit Das Leben der Anderen? Das ist ja auch als...
Das Leben der Anderen fällt sowieso völlig aus dieser Unterhaltung, die wir bisher führen, heraus, weil es ja nun einmal ein deutscher Film ist, dann ist es ein Film mit internationaler Beteiligung, das ist mir schon bewusst. Aber ein Blockbuster wie Dune könnten wir in Deutschland ja überhaupt nicht drehen. Das heißt, das ist dann tatsächlich mal ein Film, an dem man eine nationale Färbung sieht. Es ist ein Film, den man ansieht, dass er eben nicht aus Hollywood kommt und auch nicht aus Frankreich oder Italien, sondern eben von uns. Und dann wurde ja hier wirklich alles zusammengenommen, was man an Aufwand und an Hingabe zur Verfügung hatte. Und man hatte ein Thema, zu dem wir in Deutschland ja auch ein bisschen prädestiniert sind, da man die untergegangene DDR hier thematisierte. Und das war dann eine ganz interessante, das sage ich voller Hochachtung, kommerzielle Sache auch. Weil da gruselt es natürlich diejenigen, die im Ausland wissen, was die DDR ist. Das ist so ähnlich, wie wenn wir hier einen Film Der Untergang, diesen Hitler-Film machen, dann sagen natürlich alle, oh, das ist aber spannend, jetzt wühlen die Deutschen im eigenen Unrat. Und das ist ja so gruselig schon in der Realität gewesen, das wollen wir jetzt mal sehen, wie die das machen. Und dann hatte der Film tatsächlich eine Qualität, die ihm auch erlaubt hat, diesen Erfolg zu haben.
Aber ihr habt schon, also wenn man jetzt international, wenn man jetzt auf die Oscar-Verleihung zum Beispiel schaut, ja, wenn da jetzt Parasite gewinnt oder letztes Jahr Anora oder vor ein paar Jahren die große Netflix-Produktion Roma, schleicht sich das da so ein bisschen rein, aber das sind meist alles Mogelpackung. Also
genau.
Parasite war ein riesen Überraschungshit, also ein sehr guter Film, aber es ist... Er wurde halt immer als große Kunst, als Arthouse verkauft, aber ist es nicht. Ja, in Südkorea war das genauso ein großer Blockbuster, wie es hier neuer Spielberg wäre.
Mhm.
Ne, das der ist dann halt ordentlich rübergeschwappt. Oder Aroma damals aus Mexiko. Ne, oder jetzt bei uns im Westen nichts Neues vor ein paar Jahren. Ne? Das sind alles große Produktionen, die sich dann wirklich ein bisschen ja auf den Lorbeeren ausruhen, die ihnen andere geben, dass es jetzt große Kunst ist. Und das nimmt jeder natürlich gerne an. Ne? Und um
die der Arthouse-Effekt, der Arthouse-Effekt im Sinne eines Nicht-Blockbuster-Effekts entsteht eben ja auch dadurch, dass sich Hollywood aus aller Welt immer mal was kommen lässt. Und dann sagen sie, oh, das sieht ja mal anders aus als unsere sehr unterschiedlich aussehenden Sachen. Und dann hat man da schon ein bisschen diesen Touch und vielen reicht es dann ja auch schon. Aber ich glaube, man kann es tatsächlich so sagen. Es gibt den großen kommerziellen Strom. Es gibt diesen sehr, sehr vielgesichtigen Arthouse-Strom und es gibt tatsächlich äußerst kommerzielle, blockbusterhafte Sachen, die versuchen dann so ein bisschen über die Hecke zu fressen und machen ein bisschen Verrenkungen, damit man sagt, das sieht aber jetzt ein bisschen anders aus als der letzte Marvel-Film. Aber viel mehr ist es da nicht.
Und Hollywood hat gar keine wirkliche Ahnung, was Arthouse wirklich ist. So tief würden die gar nicht sinken in ihren Augen. Die sind dann froh, wenn mal irgendwie ein größerer Film kommt, der, wo andere sagen, ah, das ist aber was Kunstvolles, dann nehmen die das gerne auf, beschmeißen die mit Oscars und dann hat sich Hollywood geöffnet, auch für die anderen Länder, für die kleineren Produktionen. Aber im Großen und Ganzen können sie da eigentlich gar nicht mit umgehen und alle wundern sich nur, ey, liebe Oscars, macht doch einfach die Blockbuster wieder, das könnt ihr. Und
Tatorte gucken wir im Fernsehen, ja.
So, genau, ne?
Mir fällt eine Anekdote ein, die unseren Podcast, in diesem Falle jetzt die zweite Staffel Kultfilm Azubis, betrifft. Wir haben neulich einen Film zusammengeguckt, die Folge steht noch aus, die haben wir aufgenommen, die ist aber noch nicht gepostet. Da ging es um den Film, das ist ein norwegischer Film gewesen, Die Unschuldigen ist der norwegische Titel auf Norwegisch und der hieß dann bei uns The Innocents. Was ich auch bescheuert finde, dass man einen norwegischen Film dann in Deutschland mit einem englischen Titel herausbringt, der überdies verwechslungsträchtig ist, aber das nur am Rande. Und wir guckten den so und ich war sehr gespannt, was Torben dazu sagen wird. Ein Film, wie wir beide, darf ich jetzt so sagen, noch keinen gesehen haben. Was ganz, ganz seltsam ist. Der lief vor wenigen Jahren in Cannes 2021 und keiner hat was darüber gesagt. Und dann hat Torben gemeint, so ein Film wäre in Deutschland überhaupt nicht möglich.
Ja.
Du hast gesagt, der wäre in Hollywood nicht möglich. Ja. Und sowas kann nur in Europa gemacht werden, außer Deutschland. Genauso war's. Ich habe dem nichts hinzuzufügen gehabt.
Aber wo wir jetzt gerade so versuchen mit diesen, ich sag mal auch mit den eigenen Erlebnissen, die Leute eigentlich mehr so in diese Ecke Programmkino mal wieder hinzulocken oder dass sie sich einfach mal öffnen dafür. Von den Summen her, zum Beispiel Torben, was würdest du, ich meine, was ihr so übers Programmkino haltet oder so, das wissen wir, das haben wir ja in dieser Folge jetzt erfahren, aber ich würde es ganz gerne mal so in dieser Summe eher als Werbung von dir hören. Wie würdest du, ich sag jetzt mal, Klein Mäxchen, 25 Jahre alt, weißt du, wie würdest du mich in ein Programmkino reinlocken? Was sind so deine persönlichen Vorteile? Kurz und knapp.
Ich würde sagen, bei den großen Blockbuster oder beziehungsweise beim Mainstream-Kino hat man nun schon alles gesehen. Und es wiederholt sich immer wieder. Mal ist es besser verpackt, mal ist es sehr plump verpackt. Manchmal wird sich gar keine Mühe gegeben, es überhaupt zu verpacken, sondern es wird einfach auf den Markt geschmissen unter der Prämisse, das ist neu, das ist besser. Und dann würde ich sagen, komm mal mit, ich zeige dir jetzt mal was Altes, was für dich vollkommen neu ist.
Okay, das klang so.
Wobei alt ist eben ein wahnsinnig dehnbarer Begriff.
Ja, alt nicht, aber was anderes. Ich zeige dir einen Film, keine Ahnung, der ist 30 Jahre alt, aber aktueller denn je, wenn nicht sogar noch heute seiner Zeit voraus. Und dir werden die Ohren schlackern und du wirst vom Sitz rutschen, vor Begriff, was damals schon gemacht wurde.
Kannst du das nicht auch im Sexkino auf dem Kiez sagen? Komm mal mit, ich zeig dir einen Film, der ist 30 Jahre alt und da werden dir die Ohren flackern.
Ich habe wirklich keine Ahnung, ob 30 Absolut. Jahre alte Filme auf dem Kiez laufen, aber theoretisch ja.
Ja. Ne?
Nein, das ist ja gerade das Spannende. Erstens, wie gesagt, kannst du dir aussuchen, was du guckst, ne, wenn du aufmerksam die Programmhefte studierst, was die Programmkinos angeht. Und zweitens ist es halt wirklich, du wirst Sachen sehen, die du so noch nicht gesehen hast, wenn du dir die richtigen Sachen aussuchst. Und du hast halt die Wahl. Ja, und das ist das Schöne dran, dass du dir aussuchen kannst, was du guckst und dir nicht von Hollywood und den Verträgen mit den großen Lichtspielhäusern vorgegeben wird, was du zu sehen hast. Und das ist das Schöne. Du kannst einfach mal blättern, so, oh, guck mal, heute zeigen sie, ja, wie jetzt im Metropolis, das Schweigen der Lämmer. Geil, den mal auf der großen Leinwand, den irren Blick von Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, um auf der großen Leinwand zu sehen. Mega geil, das möchte ich gerne mal erleben.
Aber da hast du jetzt schon wieder zwei Sachen gemeinsam rausgelassen. Also das eine, was du eben beschrieben hast, ist ja die Entdeckungsreise. Du hast was gesehen, was es noch nie gab, was du noch nicht gesehen hast. Beim Schweigen der Lämmer geht man ja nicht mit diesem Gefühl hin, sondern da ist es ja ein Wiedersehen von einer geliebten Erinnerung.
Und ja, aber auch das kann man dann, stopp, das kann man in eurem Alter sagen. Wenn ihr jetzt mit einem, ich sag mal, 20-Jährigen losgeht, ja, muss ich so sagen, wenn ihr mit einem 20-Jährigen losgeht.
Nein, für den ist das Schweigen der Lämmer
was Neues, ja, genau.
Ja. Hat Moritz recht, absolut.
Da wir jetzt alle, auch wenn man es dir nicht ansieht, lieber Moritz, schon über 20 sind, fand ich es doch nicht ganz unanständig, diesen kleinen Knick da reinzumachen.
Das ist schon 35 Jahre alt übrigens.
Es sind ja beides ganz wunderbare Dinge. Es geht mir gar nicht um irgendeine Bewertung oder so, sondern nur, um es mal zu unterscheiden. Also man hat im Programmkino diejenigen, genau, jetzt fällt mir was Schönes ein auf die Frage, die gerade gestellt wurde. Wenn jetzt jemand sagt, die Frage wurde Torben gestellt, aber ich habe gerade eine Idee dazu. Wie würdest du denn jemanden jetzt dazu bringen, mal ins Programmkino zu gehen?
Die Frage wird ja auch gestellt.
Dann ist das, pass auf, wir gehen jetzt erstmal in einen Film, den du immer nur auf Kabel 1 kennst, mit diesem Senderlogo und diesen Werbeeinblendungen. Jetzt gucken wir den mal im Kino. Genau, Kevin allein zu Haus. Und dann guckt man den mal in einem Kino, sei es auch ein Programmkino. Und wenn das dann funktioniert, dann kann man natürlich den lieben Freund auch nochmal in was ganz Irres reinnehmen, was er noch nie gesehen hat. Aber das ist doch eine ganz schöne Brücke.
Aber ist es denn nicht eher so das Ding, du kannst Filme sehen, die halt als Blockbuster auch galten und du kannst aber auch Dinge entdecken, die, wo du gar nicht geahnt hättest von wegen, dass du sowas mögen könntest.
Natürlich,
ja, Casablanca war nicht, das ist dann doch, das ist dann doch ein bisschen wertend, aber natürlich ist das eine ganz großartige Sache.
Natürlich muss es ja wertend sein, wenn du jemanden überzeugen möchtest. Ne, du kannst ja nicht sagen, von mir, das wäre dann ja, als wäre es dir alles sozusagen egal.
Nee, ich meinte jetzt wirklich wertend unter uns, die wir schon im Thema sind. Wenn ich jemanden überzeugen will, ganz klar, dann ist das ein tolles Argument, das ich hiermit gerne übernehme, ja, unbedingt.
Okay, Adi, würdest du jemanden davon überzeugen, mit dir in ein Programmkino zu gehen?
Ja, Adi war da noch sagen, gar nicht drin, das hat er doch schon gesagt.
Ja, aber deswegen, kannst du bitte mitkommen? Warum bist du überzeugt?
Ja, weil du darfst mit mir in ein Programmkino gehen. ich wüsste, also es ist für mich momentan gerade so oder so allgemein schwer, überhaupt ins Kino gehen zu können. Das ist, es ist viel Zeit. Ne? Ich finde es aber auch schön. Also es ist viel Zeit, die du investieren musst, weil du bist dann halt 2 bis 3 Stunden weg und dann hast du aber halt einen Vorteil, und ich erwische mich da heute immer wieder selbst mit, beim, dass du halt dann doch irgendwie nebenher Sachen machst und das auch mittlerweile echt durch diese scheiß Handy- und Social-Media-Sachen dann so die Aufmerksamkeitsspanne jetzt zumindest bei mir persönlich dann echt weg ist, ne? Das heißt, ich habe mittlerweile echt Probleme, mir 2 Stunden lang mal wieder einen Film anzugucken, ohne dabei aufs Handy zu gucken und mich dann auf die Geschichte einzulassen, weil ich halt mittlerweile auch vom Kopf her echt zu bin, ne? Genau, was geht, weil du, es gibt, nein, ein Kultfilm macht ja eigentlich, für meine Interpretation ist ein Kultfilm, er macht das, was es schon mal gegeben hat, nur richtig geil. So, und und packt zumindest gegebene Sachen in eines zusammen und macht es halt 1000-mal besser. So, und dann kannst du dich drauf einlassen. Und genau, du bekommst ja eigentlich von den Geschichten her mittlerweile nur noch Wiederholung und dass du dann für dich was findest, wo du sagst, das catcht dich. So für mich jetzt hier privat in meinem Umfeld ganz schwierig, ne? Weil dann hast du ein Kind, was rumturnt, dann hast du irgendwie, wie gesagt, Handy. So, das heißt, es ist so oder so schöner, sich selbst mal wieder mal dazu zu zwingen, ins Kino zu gehen, gerade damit man auch mal wieder lernt, sich auf so 2 Stunden oder so auf einen Film einlassen zu können, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Das ist jetzt so der eine Punkt. Die andere Sache ist, bevor ich jetzt, und das ist jetzt kein Scheiß, weil was zum Beispiel heute nach der Aufnahme passieren wird, werde ich kurzfristig in einen Elektronikmarkt fahren und werde mir einen Beamer kaufen. Und dann werde ich heute im bei mir im Garten einen Open-Air-Film mit der Familie gucken. Weil
das machst du heute alles so schön ruckzuck spontan, das ist ja toll.
Ja, ja, das ist halt so. Und genau so, wenn es das heißt, bevor ich in ein Programmkino gehe, gibt es bei mir dann eher im Freundeskreis solche Aktionen, wo wir nämlich genau das machen. Es gab bis vor 2 Jahren, hatten wir einmal im Jahr das Herr-der-Ringe-Wochenende. Da haben wir uns dann quasi, es war wie ein privates Festival, da kamen dann 10, 15 Leute auf ein großes Gelände von Bekannten. Da wurde eine Leinwand aufgebaut und dann wurden alle Herr-der-Ringe-Teile, also inklusive Hobbit in der Extended, komplett durchgeguckt. Und hat dann dabei, das finde ich, gehört für mich auch irgendwie dazu. Das hat für mich auch so einen Charakter.
Nicht böse sein, aber das hat jetzt mit dem regulären Besuch eines Programmkinos, wo man einen in sich abgeschlossenen Film sieht, überhaupt nichts mehr zu tun. Denn in den Programmkinos laufen Filme aus einer Zeit, als es einfach noch Filme gab, die einen Anfang und einen Schluss hatten. Und nicht alles pappte gleich in einem Franchise drin und an einem Franchise dran. Und das ist bereits eine Unterscheidung zwischen einem Cinemax-Besuch oder Multiplex-Besuch und einem Programmkino-Besuch. Wiederum ganz wertfrei, aber es ist ein Unterschied, den ich nicht verschweigen wollte.
Alles gut, alles gut. Ich bin ja auch ein absoluter
Also mit dir zu Hause die lange Herr-der-Ringe-Nacht im Garten hat mit dem Besuch des Programmkinos nicht das Leiseste zu tun. Das ist was völlig anderes. Außerdem machst du schon wieder eine Hintertür auf. Du bist ja gerade gebeten worden zu sagen, warum sollte man da mit dir hingehen oder wie willst du jemanden überzeugen? Und dann sagst du,
da brauchen wir nicht hin, wir machen bei mir im Garten eine Herr-der-Ringe-Nacht.
Ja, Thema genau. Verfehlt, würde ich jetzt als meine Deutschlehrerin zu dir sagen und dir eine unfrohe Note verpassen.
Bevor wir weiter die Themen verfehlen.
Eine hinreißende Überleitung.
Ja. Jungs, vielen Dank, dass ihr mit uns wirklich einfach mal in dieses Thema gestartet seid. Und ich glaube, ernsthaft, also wirklich, ich habe bis wir kurz vor der Aufnahme standen und ich mich über dieses Programmkino noch immer informiert hatte, und wir hatten ja auch schon einmal darüber gesprochen, Monty, war das für mich eher so ein, ich sag mal, ein Thema. Das ist böse gesagt, aber es ist so eher von wegen, das ist so die Künstlerecke. Weißt du, ich gehe in einen Film, in ein Arthouse-Kino oder ich gehe in ein Programmkino, weil.
Du dachtest, wenn es keinen Spaß macht, dann ist es ein Programmkino. Und das ist genau. Das Entscheidende daran.
Aber eher so diese Vielfalt. Also meine Definition vom Programmkino war einfach im Kopf auch wirklich so von wegen, okay, da zeigen sie Arthouse-Filme, da zeigen sie einfach Filme, die halt es nicht in den Mainstream geschafft haben. Warum haben sie es nicht in den Mainstream geschafft? So, auf der anderen Seite denke ich dann so von wegen, ey geil, wenn da wirklich aber auch solche Filme wie halt Schweigende Lämmer oder sei es, keine Ahnung.
Was du Grease willst.
Oder ja, eben. Das war vorher gar nicht in meiner Definition drin. Und deswegen sage ich jetzt eher von wegen Programmkino, ja, auf jeden Fall. Also wenn sie da wirklich so die alten Filme zeigen, wo ich nicht einfach, also wo ich einmal die Atmosphäre habe von Kino und wo ich nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, doppelt bezahlen muss bei irgendeinem Streaming-Anbieter, um dann zu Hause vielleicht das mal irgendwie zu gucken, ja, lasse ich mich drauf ein und das werde ich machen.
Sehr gut.
Also dadurch,
dass es in Hamburg jetzt Programmkino ist ja meist, das Programmkino ist ja meist auch noch viel günstiger. Da kriegst du dann wirklich manchmal noch für 8-9 Euro eine Karte für einen guten Film.
Ja, geil.
Das ist tatsächlich auch gar kein unwichtiger Punkt, aber in der Tat sind die Karten da ein bisschen günstiger. Die Leinwände sind manchmal auch nicht ganz so groß wie im Multiplex, ja, gut, aber trotzdem ist es ein Kinobesuch und du siehst dann Hannibal Lecter eben wirklich auf der Kinoleinwand. Ne? Und nicht Leute. Im Garten bei Adi, da mit seinem neu gekauften Protzbeamer.
Ja, nee, ja, Adi macht ja mal die lange Human Centipede-Nacht im Garten auf der Leinwand.
Nein, wenn dann die Human Centipede, bitte, die South Park-Folge. So, in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes auf jeden Fall zu finden, einmal die Information von Torben und von Monty, sowohl auch ihres Podcastes, die Kultfilm-Azubis oder alle 42 Kultfilme, wie gesagt, Staffel 1 und Staffel 2 gab es jetzt die Namensänderung. Torben, Monty, gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörern mitteilen wollt?
Ach so, ganz allgemein?
Ja, gerne.
Dass sie ihre Geranien im Herbst umtopfen sollten, oder?
Ja, genau.
Da fällt mir was Schönes ein, das habe ich sogar selber rausgefunden. Alle Pfannengerichte kann man, also fast alle, kann man viel besser im Backofen machen. Manche Sachen nicht, aber das meiste. Es macht nicht so viel Dreck, es stinkt nicht so, es gelingt viel besser, wow. Es schmeckt erheblich besser. Das wäre mein großer Tipp.
Wow. Vielen Dank dafür. Mein Leben hat sich geändert.
Ja, gerade. Du kochst ja nicht selbst. Du hast ja eine liebende Ehefrau. Aber ich als Junggeselle.
Was? Natürlich.
Weiß diese Information.
Ich koche für meine Kinder jeden Tag, wenn die von der Schule kommen.
Ja, aber irgend so ein Kack da. Dann machst du den Backofen nicht für an. Das solltest du mal tun, mein Lieber.
Ich mache einen hervorragenden Auflauf, mein Freund. Du solltest mal zu mir kommen zum Essen.
Ja,
ganz gerne. Ein uraltes Familienrezept von meiner Urgroßmutter.
Von Konstantin Sternerowski.
Nein, also hört gerne bei uns in den Podcast rein. Wie gesagt, alle 42 Kultfilme oder jetzt Staffel 2, die Kultfilm Azubis, wo Monty und ich uns die Perlen der Filmgeschichte und auch
nur so um die Ohren hauen.
Trashfilm. nur so um die Ohren hauen und ganz konstruktiv besprechen. Hört da gerne mal rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da hingehend unterstützen tätet.
Nochmal ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns wart. Das war uns, wie gesagt, eine wahnsinnige Ehre.
Super, wir haben zu danken.
Super informativ und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal kurz so Internas aus den Some City Podcasts. Ihr habt es ja mitbekommen und wir haben es ja erwählt. Clickbait, hahaha. Wir hatten ja jetzt ungeplant eine etwas längere Pause. Wir haben dazu eine Folge in unserem Premium-Kanal der Some City Skyline aufgenommen, die wir jetzt auch bald online stellen, und im Zuge dessen, für die Leute, die es interessiert, was denn da bei uns im Detail los war, haben wir uns auch entschlossen, dass wir nochmal einen kostenlosen Probemonat dafür für euch bereitstellen, wo ihr dann die Möglichkeit habt, euch das anhören zu dürfen. Und vergesst es nicht, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder auch mit Torben oder Monty, schreibt uns gerne ein Telegramm an die Stadtverwaltung unter www.sumcity.de. Wir leiten dann, wenn es direkt Nachrichten an Monty oder Torben sind, gerne weiter. Ansonsten besucht
ihr
auch
gerne
Instagram.
Lest sie aufmerksam und leitet sie dann weiter.
Genau. Ansonsten schaut auch gerne bei Ihnen im Instagram-Profil vorbei, lasst ein Follow da und ein Like. Gerne auch Podcast abonnieren und reinhören. Sehr, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, da immer wieder reinzuhören. Und dann würde ich sagen, wir machen den Kasten zu für heute.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Euch alles, alles Gute und noch ein schönes Leben.
Es war sehr gemütlich, vielen Dank.
Dann, auf bald.
Dann lass uns das zusammen machen. 1, 2, 3.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war ja sehr gleichzeitig.
Ach so, das muss man ganz lang machen, ne? Stimmt, das habe ich vergessen.